Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Und heute zu Gast ist die Schriftstellerin, Verlegerin, Übersetzerin und Synchronregisseurin Zoe Beck. Hallo Zoe.
Hallo Sonja.
Von dir ist zuletzt Memoria erschienen und außerdem erscheint auch gerade bei Surkamp, das habe ich heute gesehen, deine früheren Titel.
Ja, das sind schon 4 neu aufgelegt worden und das Jugendbuch ist auch neu aufgelegt worden und jetzt kommen noch die 2 London-Bücher.
Mhm. Wir reden heute aber eigentlich gar nicht so doll über dich, sondern über eine der großen, bekannten Schriftstellerinnen der englischen Kriminalliteratur, ja. Und zwar Ruth Randall. Die hattest du vorgeschlagen, als ich dich gefragt habe, über welche tote Autorin, das ist ja immer die Einschränkung, möchtest du denn gerne reden? Warum sie?
Weil ich nicht über Agatha Christie sprechen wollte. Hattest du nicht Agatha Christie auch mal kurz angedacht?
Nee. Weil ich über sie auch nicht so gerne reden möchte.
Okay, dann ist gut. Nein, jetzt ganz im Ernst. Ich habe Ruth Randall und auch die Bücher unter ihrem Namen Barbara Vine immer wahnsinnig gern gelesen. Also ich habe im Grunde eine unglaublich große Verehrung für diese Frau. Und natürlich möchte ich dann sehr gern über sie reden. Und als ich jetzt nochmal ein bisschen was nachgelesen hatte über Ruth Randall, und ich glaube, so komme ich jetzt auf Agatha Christie, habe ich auch irgendwo gefunden, dass sie selber nicht so ein Agatha Christie-Fan war und dann ging mir das Herz doch gleich nochmal etwas mehr auf. So, ach ja, ich mag sie auch nicht. Schön.
Das habe ich tatsächlich auch über sie gelesen, dass sie auch ihre berühmte Figur, den Chief Inspector Wexford, so ein bisschen als Gegenentwurf gesehen hat zu Miss Marple. Und das finde ich umso spannender, weil sie ja in der Rezeption immer wieder so ganz klar in eine Tradition gestellt wurde mit Agatha Christie.
Ja, natürlich, wer wird denn nicht als schreibende Frau in eine Tradition gestellt mit Agatha Christie? Und das ist eben, glaube ich, das ganz Furchtbare. Also ich bin schon oft genug einfach mal gefragt worden, könnten Sie mal über Agatha Christie schreiben, reden, sonst irgendwas? Oder möchten Sie nicht etwas im Stil von Agatha Christie hier und da beisteuern? Ich habe das einmal gemacht, dass ich tatsächlich was über Agatha Christie geschrieben habe. Und ich glaube, so rückblickend, also ich bin ganz zufrieden damit, was ich da geschrieben hatte, aber ich glaube, der Redakteur war davon ausgegangen, dass es deutlich positiver ausfällt. Mhm. Und das kann eigentlich nicht besonders positiv ausfallen. Und das Lustige war, dass ich, oh, jetzt reden wir doch über Agatha Christie. Naja, macht ja nichts. Aber das Lustige war, dass ich da wirklich so die ersten wirklichen schlimmen Briefe, Leserbriefe bekommen habe. Da kann man auch ruhig beim Leserbrief bleiben und muss das gar nicht gendern. Da hat mir unter anderem ein Herr geschrieben, der sich sehr mit der katholischen Religion auseinandersetzt und auch sehr mit der katholischen Kirche und sehr mit dem, was im Vatikan so alles geschieht. Und gleichzeitig zu diesem einen Hobby hat er noch ein anderes Hobby und das ist nämlich Agatha Christie. Und er verehrt Agatha Christie deshalb so, weil es bei ihr ganz klar ist, was gut und böse ist. Das ist ganz klar. Mhm. Es gibt eine sehr genaue Moral. Es ist total eindeutig, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Was hat Gott wie gewollt? Also es passt vollkommen in sein Weltbild. Das erklärt dann vielleicht auch, warum manche mit Agatha Christie nicht ganz so warm werden. Das erklärt vielleicht auch, dass ich das beste Alter zum Agatha Christie lesen zwischen 10 und 12 bei mir dann auch hatte. Da sucht man ja auch noch nach klaren Aussagen im Leben. Ach, das ist jetzt alles ein bisschen gemein, aber gemein deshalb, weil die Frau ja auch ein sehr tragisches Leben hatte. Aber vom Schreiben her, vom literarischen Anspruch her oder einfach nur vom kriminalliterarischen her, da hat sie sicherlich einiges auf lange Sicht hin eher in Verruf gebracht und vielleicht auch mehr kaputt gemacht, als es gut ist. Weil, also nicht nur, weil man als schreibende Frau dann immer so, ach, Sie sind dann so eine kleine Miss Marple, oder? Mhm. Das habe ich so oft gehört. Also besonders noch so vor fast 20 Jahren. Oder dann lesen Sie bestimmt gern Agatha Christie. Nein, aber mit 10 habe ich es gerne gelesen. Das hat jetzt hiermit gar nichts zu tun. Aber vor allen Dingen, ich glaube, der schlechte Ruf, dass Kriminalliteratur sowas ist wie jemand begeht einen Mord, dann kommt eine andere Person und hat da 5 bis 10 Verdächtige und klärt das Ganze dann auf in einem halbstündigen Monolog am Ende. So werden ja auch noch sicherlich einige Sachen gerade so im seriellen Bereich dann auch produziert. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, das kann auch ganz lustig sein, aber das ist eben nur ein kleiner Teil von der Kriminalliteratur. Ein kleiner Teil. Leider der bekannteste. Und eben das ist das, was, glaube ich, dem Genre sehr oft nicht sehr gut getan hat, wenn man mit Leuten spricht, die sich nicht so mit dem Genre beschäftigen wollen. Dann liegt es oft daran begründet. Ja, und Ruth Randall ist, auch die habe ich sehr früh gelesen und sehr viel lieber als Agatha Christie dann. Aber ich denke, ich war dann wohl etwas älter. Und meine Mutter hatte tatsächlich zu Hause eine Ausgabe von In Unkindness of Raven. Und das habe ich so unglaublich verschlungen und wollte danach nur noch die Wexford-Sachen lesen. Das ist natürlich dann hängen geblieben bei mir.
Und das ist ja auch das erste Buch, über das wir gleich reden werden. Ich würde vorher noch kurz so einen ganz kurzen biografischen Abriss zu Ruth Randall geben. Sie wurde am 17. Februar 1930 in Essex geboren. Sie hat dann nach der Schule für eine lokale Zeitung gearbeitet. Dann hat sie geheiratet und fortan Romane geschrieben. Und der Legende nach wurden die ersten 4 Bücher von ihr abgelehnt, bevor sie dann mit ihrem ersten Kriminalroman wohl bei einem relativ kleinen Verlag erschienen ist. Das war 1964, From Dune with Death, auf Deutsch Alles Liebe vom Tod. Das ist zweimal erschienen, einmal 1979 in der Übersetzung, also zweimal auf Deutsch erschienen, einmal 1979 in der Übersetzung von Monika Wittek bei Ullstein und dann nochmal 1985 in einer ungekürzten Neuübersetzung von Edith Walter bei Rowohlt. Und das war auch der erste Kriminalroman mit Detective Inspector Reginald Wexford, von dem sie dann insgesamt 24 geschrieben hat. Und das letzte mit ihm ist 2013 erschienen, was ja auch eine unglaubliche Spanne ist.
Da war er, glaube ich, nicht mehr im Dienst, ne? Da hat er dann nur noch so beratend für die Polizei, also eigentlich nicht mehr wirklich für die Polizei gearbeitet, sondern so wurde konsultiert als Berater. Ja, Ian Rankin musste das ja auch irgendwann machen mit seinem Rebus, weil er dann gesagt hat, ja, das habe ich davon, dass ich in Echtzeit ihn quasi älter werden lasse. Ja. Und das habe ich davon, dass ich mir eine Figur ausgesucht habe, die älter ist als ich, weil jetzt ist er eigentlich schon in Rente und eigentlich sollte er gar nicht mehr. Aber manchmal kriegt man solche Figuren einfach auch nicht mehr weg, weil die Leute sie auch zu sehr lieben.
Und bei ihm war das ja definitiv der Fall. Es gab auch eine sehr populäre BBC-Verfilmung, die auch noch dazu beigetragen hat. Sie hat aber nicht nur diese Wexford-Krimis geschrieben, sie hat auch noch psychologische Kriminalromane geschrieben, und zwar einmal als Ruth Randall und dann noch unter dem Namen Barbara Wine. Und angeblich gibt es auch so 2 Lager. Die einen mögen Ruth Randall lieber, die andere lieber Barbara Wine. Das finde ich ganz interessant. Und insgesamt hat sie über 50 Bücher veröffentlicht und sie ist dann am 2. Mai 2015 gestorben. Wir haben heute viel vor. Wir haben 3 Titel und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit An Unkindness of Ravens. Das ist aus dem Jahr 1985. Und hieß dann auf Deutsch Die Grausamkeit der Raben, übersetzt von Edith Walter und schon 1986 bei Rowohlt erschienen. Und da geht es um einen verschwundenen Nachbar von Wexford. Das ist der Vertreter Rodney Williams. Und am Anfang glaubt Wexford, der hat einfach nur seine Familie für eine andere Frau verlassen. Aber dann wird sein Wagen gefunden und dann noch etwas später seine Leiche. Also ermittelt er dann in einem Mordfall und das ist alles so, wie man sich das vorstellt, finde ich, wenn so ein englischer Detective Inspector ermittelt. Aber es gibt dann noch, wie ich fand, ich habe das erst jetzt gelesen tatsächlich, hatte das früher noch nicht gelesen, so eine ganz interessante Note. Und zwar ist die Tochter des Verschwundenen und später Toten Teil einer feministischen Teenager-Gruppe, die auch eine wichtige Rolle spielt. Wie war das für dich? Wie ist deine Beziehung zu dem Buch? Du hast es ja gerade schon so angedeutet.
Ja, ich war noch sehr jung, als ich das gelesen habe. Wenn ich jetzt höre, 86 ist es auf Deutsch erschienen und ich glaube jetzt nicht, dass ich das gleich mit 11 gelesen habe. Wahrscheinlich hat mir meine Mutter gesagt, ich soll noch mal ein bisschen warten und etwas älter werden. Ich habe es aber trotzdem in einem Alter gelesen, wenn du jetzt sagst, Teenager-Gruppe, die waren aber, also ich glaube, aus meiner damaligen Perspektive habe ich die alle als älter wahrgenommen. Auch teilweise, weil manche von denen waren ja dann schon auf der Universität. Also es war schon eine Gruppe junger Frauen. Und dieser feministische Aspekt, den ich ja jetzt nochmal wieder gelesen habe, den fand ich auch nochmal total interessant, vor allen Dingen auch diese Art, wie Wexford ja dann auch sich dazu positioniert, wie er dann damit umgeht und wie auch andere Frauen natürlich dann innerhalb dieses Buches beschrieben werden und deren Position als Frau in der Gesellschaft. Also man hatte da eine relativ moderne, radikal-feministische Gruppierung, die auch Gewalt gegen Männer ausgeübt hat. Und sehr im Gedächtnis bleibt einem natürlich auch noch die Frau von seinem Kollegen, von seinem Mitarbeiter, die schwanger ist und glaubt, ein Mädchen zu bekommen und sich damit überhaupt nicht anfreunden kann, obwohl sie durchaus sich wahrscheinlich als Feministin bezeichnet hätte oder zumindest als eine, damals hat man ja noch von modernen Frauen und von starken Frauen und so gesprochen. Und deshalb wundert sich ja dann auch, also Mike Burton wundert sich ja auch darüber, dass seine Frau so reagiert und warum will die denn lieber einen Jungen haben, versteht er jetzt gar nicht und da kommt dann eben auch nochmal raus, wie schwierig einfach viele Frauen, egal wie sie sich jetzt selber im Leben positioniert haben, wie schwierig sie auch die Rolle der Frau innerhalb der Gesellschaft empfinden und das eigentlich nicht weitergeben wollen. Das fand ich zum Beispiel auch eine ziemlich heftige, ganz kleine Nebenfigur. Also wie so eine kleine Randnotiz zieht sich das dann so durch. Mhm. Und Wexford selber hat ja eine Frau, die eigentlich, naja, fast schon ein bisschen altmodisch ist, könnte man so aus heutiger Perspektive sagen, vielleicht auch damals schon. Hingegen dann wieder Töchter, die natürlich eine andere Generation sind, die sich dann auch anders durchs Leben schlagen und er ist auch sehr stolz auf seine Töchter. Aber so hat man dann immer so verschiedene Blickwinkel, manche sind etwas gemäßigter, manche sind etwas radikaler, manche sind konservativer. So fügt sich dann so ein Bild dann auch zusammen. Ich fand diese radikal-feministische Vereinigung aus heutiger Sicht gar nicht mehr so radikal, wenn ich ehrlich sein soll. und natürlich auch interessant, dass eher auch junge Frauen aus einem gehobenen Milieu dann natürlich auch waren, so ein bisschen unterstellt, naja, die können sich das ja auch leisten, was gleichzeitig auch sagt, naja, vieles kam halt eben eher aus der intellektuelleren Schicht, aus der Mittelschicht dann auch heraus, weil wann soll denn die Arbeiterklasse dafür auch noch Zeit haben? Vielleicht ist das dann auch noch so ein kleiner Kommentar, den sie dazu hatte. Trotzdem fand ich hier und da Wexford innerhalb der Geschichte dann doch manchmal etwas konservativ und habe mich da immer so damit getröstet, zu denken, naja, wenn sie es heute geschrieben hätte, hätte sie es sicherlich sehr, sehr anders geschrieben. Aber so in die 80er Jahre hat das, glaube ich, ganz gut reingepasst.
Ich fand es auch vor allem so als Zeitdokument interessant, weil ich auch mit dieser Vereinigung der Teenager, das fand ich super spannend, einfach auch diese Idee, diese radikale Feministin als Lehrerin zu haben, auch noch als Sportlehrerin, die dann immer mehr Anhängerinnen quasi um sich schart, ohne dass das so Kultcharakter hat, weil diese Mädchen nämlich auch alle durchaus eigenständig sind. Also eine Regel besagt ja auch, sie dürfen keinen Kontakt zum anderen Geschlecht pflegen, aber es sind Teenager-Mädchen, natürlich halten die sich nicht daran. Und das fand ich sehr spannend, auch weil sie so viele Elemente von so feministischen Vereinigungen haben, aber eben alles in diesem Milieu der englischen Mittelklasse.
Ja.
Und Wexford ist ja jetzt nicht so, also er ist jetzt nicht so konservativ, wie man es vielleicht erwarten würde von einem Detective Inspector.
Ich meine jetzt wirklich so aus heutiger Sicht, dass so manche Kommentare von ihm, da dachte ich so, ach ja, bisschen lockerer machen. Ne?
Ja, manches war auch, also es gibt dann am Ende auch einen ganz fürchterlichen Kommentar von ihm, als es dann um die Täterin letztlich geht, dieses, so einem Mädchen passiert das nicht. Das sind dann so Momente, da denkt man sich,
ja,
okay.
Das war der Mega-Cringe-Moment dann auch bei der Auflösung. Aber überhaupt über die Auflösung allgemein müssen wir auch nochmal reden.
Ja. Und aber eben diese Nebenhandlung, die du genannt hast mit dieser, sie sagt ja, sie ist Feministin, sie war vorher auch Lehrerin und jetzt kriegt sie diesen Sohn. Es löst sich, sie glaubt, sie kriegt eine Tochter und es löst sich auch ein bisschen zu gefällig auf, finde ich dann letztlich, weil es ist, das kann man ja sagen, das ist ja, sie kriegt dann letztlich einen Sohn. Und das fand ich ein bisschen schade. Da dachte ich auch, hat sie ein bisschen Potenzial verschenkt. Mhm. Ich habe über dieses Buch gelesen, ich habe leider die Quelle nicht gefunden, dass Ruth Rendell mal gesagt hat, ihr wurde von einem Frauenmagazin vorgeworfen, sie sei die unfeministischste Autorin seit Dashiell Hammett. Wegen dieses Buchs. Das fand ich dann allerdings auch ein bisschen sehr hart, muss ich sagen.
Ja, ich verstehe aber, wo es herkommt.
Ja,
klar. Es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Anleitung zum dann selber eine feministische Vereinigung gründen. Und es wird ja den Frauen, die in dieser Vereinigung da sind, auch so einiges dann unterstellt, dass sie ja absichtlich dann auch das provozieren, von Männern angegriffen zu werden, damit sie dann wiederum die Männer angreifen können und also verletzen können. Wo so eine Kritik herkommt, ich verstehe es. Ruth Rendell selbst hat sich aber doch durchaus als Vorkämpferin verstanden, durchaus als Feministin auch verstanden oder als eine Frau, der Frauenrechte sehr, sehr wichtig sind. Und dann aber, wie gesagt, dann manchmal so diese Wexford-Kommentare, bei denen man zusammenzuckt, vor allen Dingen heute zusammenzuckt. Ne? Dieses einer Frau wie dieser, einem Mädchen wie diesem passiert so etwas nicht. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. Und das, wie gesagt, das hätte sie heute sicherlich anders geschrieben. Wie ich damit umgehen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Man kann sie halt nicht mehr fragen. Ist ja schon fast 10 Jahre tot. Ja. Und zu der Zeit hat man sich ehrlich gesagt wahrscheinlich dann auch nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil genau das war die Haltung leider zu der Zeit. Ja. Und galt dann eben als eher, das war was eher weit Verbreitetes. Und da gab es dann vielleicht Kritik aus feministischen Reihen, aber sonst eher nicht so. Und das wäre heute natürlich auch ganz anders, das schon. Aber allein, wie sie das dann, also was sie da alles thematisiert und mit welchen Gesellschaftsbildern sie da auch bei den einzelnen Figuren kommt, das fand ich schon durchaus spannend. Und so diese, kann man sagen, diese Komplexität in der Geschichte und bei vielen der Figuren. Das hat mich, glaube ich, damals sehr fasziniert und das habe ich deshalb dann auch sehr gerne gelesen und deshalb habe ich auch weitergelesen. Was mich, und jetzt komme ich so ein bisschen zum Ende und ohne zu spoilern, was ich bei Rendell auch, also bis zum heutigen Tag, manchmal etwas nervig finde und das fand ich oft genug, obwohl ich sie immer sehr geschätzt habe, beim direkten Lesen auch manchmal so ein bisschen, dass sie mit einem großen Thema kommt. Und hinterher aber die Auflösung dann doch was eher Banales ist. Also man erwartet was viel Größeres und findet dann doch eher so die Lösung, warum wurde jetzt eine Person umgebracht, dann in eher so einem banalen Beziehungsgeflecht dann auch drin. Und das hat mich, ich kann mich jetzt an die Titel nicht erinnern, das hat mich immer mal wieder bei einigen Titeln gestört, bei anderen dachte ich dann wieder, ach, das ist ja clever. Aber jetzt beim Wiederlesen, da dachte ich auch so, ach nee, das ist aber jetzt schon ein bisschen schade und so. Natürlich auch kritisch aus heutiger Sicht, eigentlich auch schon aus damaliger Sicht, ist dieses Behaupten von sexuellen Übergriffen. Weil das ja eigentlich wirklich eine Sache ist, womit man den wahren Opfern so viel Schaden zufügt, da darf man gar nicht drüber nachdenken, was man damit alles kaputt macht. Und diesen Aspekt dann noch on top zu allem anderen, da hätte ich dann auch gedacht, also sowas braucht eigentlich dann wieder einen anderen Resonanzraum, da müsste man eigentlich nochmal ganz anders an sowas dann drangehen. Und ich glaube, in der Zeit, in der sie es geschrieben hat, war es dann nochmal irgendwie ein interessanter Twist, den sie mit reingenommen hat.
Weil, also ich glaube, es war auch noch ein interessanter Twist, weil das können wir halt auch sagen, das ist eine Täterin letztendlich, ja, die diesen Mord begangen hat. Und ich glaube, das war vielleicht damals auch noch ein bisschen provokativer, mhm, als es heute ist, wobei sie das ja auch sehr häufig hat. Oder ich finde auch generell gibt es gerade bei Autorinnen sehr häufig Frauen, die dann letztlich als Täterin sind. Das ist ja bis heute noch nicht gestorben. Also es gibt sowohl diesen behaupteten Übergriff, als auch, dass letztlich eine Frau dahinter steckt, jetzt gerade erst bei Nele Neuhaus. Und aber ich glaube, dass es vielleicht damals noch etwas provokanter war, als es das heute ist.
Ja, das denke ich auch. So insgesamt, was sie da so gesellschaftlich beschreibt, also wie die Mädchen untereinander kommunizieren, wie sie zusammentreffen, was bei ihren Treffen dann auch die Themen sind, wie sie dann gleichzeitig in Wirklichkeit oder außerhalb dieser Vereinigung dann leben, so dass man so dann doch den Eindruck bekommt, es ist doch irgendwo ein bisschen ein kleines Abenteuer, so eine radikal-feministische Vereinigung, weil sie nämlich dann gar nicht so wirklich radikal ist. Und letzten Endes sind das auch nur sehr junge Menschen auf der Suche nach sich und auf der Suche nach irgendwas im Leben. Und ja, aber wie gesagt, da war dann schon besonders aus der heutigen Sicht meine persönliche Enttäuschung dann nochmal sehr groß, was dann die Auflösung anging, weil das irgendwie ein Fass ist, was da aufgemacht wird und nur sehr unzufrieden dann auch zu Ende geführt wird und mir dann so keine richtige Richtung gibt. Trotzdem wollte ich es jetzt einfach nochmal wieder lesen. Es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man dann nochmal was liest und so denkt so, ach damals, als ich noch jung war, fand ich es total spannend. Vor über 30 Jahren fand ich es total spannend. Und jetzt sitze ich da und denke so, ja, das sind viele Sachen, die macht sie gut. Und oh, das lese ich total gern. Und ja, ich bin aber echt unzufrieden mit ihr. Ich weiß noch, wie ich damals vorbereitend zu meiner Magisterarbeit, beziehungsweise da schon mit der Doktorarbeit im Kopf, da gab es ja noch nicht irgendwie so viel Material, also gerade literaturwissenschaftliches Material zum Thema Kriminalroman und dann auch gerade zu diesen Kriminalromanen. Da gab es ein paar Herren, die hatten über andere Herren was geschrieben. Aber dann so auf der zeitgenössischen Ebene war da nicht so viel. Also habe ich die Verlage, die Originalverlage angeschrieben. Und dann haben die mir von der Presseabteilung, wahrscheinlich in ihrer Hilflosigkeit, weil sie nicht wussten, was ich jetzt von denen da will und kommen dann an mit, ja, ich würde gerne meine Arbeit darüber schreiben. Dann haben die mir dann eine Autogrammkarte von Ruth Randall geschickt. Mit so einer Katze auf dem Arm. Ganz fantastisch.
Das war sicherlich sehr hilfreich für die Arbeit.
Ja, ich glaube auch. Ich fand es ganz toll. Nein, ich fand es wirklich, ich habe mir das Bild natürlich aufgehängt, aber Das war einfach, also ich habe schon die Verehrung für diese Frau und für das, was sie schreibt, immer sehr mit mir herumgetragen und habe mir trotzdem dann immer wieder erlaubt, dann auch mal so ein paar innerliche Kritikpunkte zu haben und die jetzt natürlich mit so einem gewissen Abstand sich dann nochmal ganz anders manifestieren. Trotzdem, wie gesagt, finde ich, dass sie da ganz tolle Sachen mit dieser Wexford-Serie dann auch geschaffen hat. Und sie hat ja, auch wenn ich mit der Auflösung dann immer mal unzufrieden war, aber sie hat immer wieder große Themen angesprochen. Auch wenn diese feministische Vereinigung da in dem Buch vielleicht nicht ganz so gelungen ist aus feministischer Sicht. Jetzt denke ich gerade, vielleicht sollte sie das auch gar nicht sein. Vielleicht war das ja auch so eine gewisse Absicht dahinter. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber einfach so, dass sie feministische Themen versucht hat unterzubringen. Thema Genitalverstümmelung hatte sie in einem Buch. Leihmutterschaft war in einem Buch. Und es kamen immer wieder solche Themen vor. Und auch mit den Töchtern und mit seiner Ehefrau. Also die Rolle der Frau war immer Thema. Es ist immer entweder miterzählt worden oder deutlich thematisiert worden. Und das hat sich natürlich über die Jahre dann auch immer etwas verändert. Und man darf halt auch tatsächlich nicht vergessen, welchen Jahrgang Frau Randall dann doch hatte, ne?
Ja. Und sie hat ja neben dieser erfolgreichen Wexford-Reihe auch noch psychologische Krimis geschrieben. Und das ist das zweite Buch, über das wir auch wenigstens noch reden, also kurz reden wollen. Und das ist wohl vielleicht das bekannteste von ihr, definitiv eines der bekanntesten. Und das ist Judgment in Stone. Das ist im Original 1977 erschienen. Und auf Deutsch heißt das Urteil in Stein. Es ist wieder übersetzt worden von Edith Walter und 1982 bei Ullstein erschienen. Und das Buch beginnt gleich mit einem ersten Satz, bei dem ich sagen würde, er ist wirklich ein Knaller. Und zwar ist es: Eunice Parchman tötete die Familie Coverdale, weil sie nicht lesen und schreiben konnte. Mhm. Und dann geht's los. Und sie erzählt nun praktisch davon, wie es dazu kam, dass diese Haushaltshilfe, Eunice Parchman, ihre Arbeitgeber, das sind die Coverdales, ja, ermordet hat. Aber nicht so sehr das Wann und Wo, sondern das wird gleich auf diesen ersten ein, zwei Seiten erzählt, sondern tatsächlich diese Frage, wie ist es denn zu dem Mord gekommen? Und das fand ich, also ich fand es einfach sehr unterhaltsam zu lesen, weil es so eine verzwickte Anordnung von Ereignissen ist, die dann für sich genommen so harmlos wirken. Aber ich hatte so viel Freude an dem Buch, weil ich auch einfach, obwohl irgendwie alles klar war, wissen wollte, was nun tatsächlich passiert ist. Das schafft sie sehr klug, diese Neugier da zu entfachen.
Zumal sie ja auch gleich am Anfang sagt, sie bringt die um, weil sie nicht lesen und schreiben kann. So, und dann denkst du dir erstmal so, hä?
Genau.
Wieso bringt die Leute um, weil sie nicht lesen und schreiben? Das ergibt dir überhaupt keinen Sinn. Und dann, ein paar hundert Seiten später, ergibt das eine ganze Menge Sinn und ist, wie du schon sagst, auch wahnsinnig spannend. Und das habe ich immer sehr an ihr bewundert, wie sie solche Figuren, die eben nicht wahnsinnig schlau, nicht wahnsinnig begabt, nicht auf irgendeine Art totale SympathieträgerInnen dann noch sind, also solche Null-Identifikationsfiguren, wie sie das schafft, Bücher darüber zu schreiben, und man sitzt da und will immer wissen, wie es weitergeht und will ganz viel über diese Figur dann auch wissen. Also das Gegenteil von, aber wir brauchen doch eine Sympathieträgerin als Hauptfigur. Das komplette Gegenteil davon, weil sie ist, diese Haushälterin ist sicherlich keine Sympathieträgerin. Im Gegenteil, man möchte sie die ganze Zeit irgendwie packen und schütteln und ihr klar machen: Diese Leute mögen anstrengend und doof sein in deiner Wahrnehmung, aber sie wollen dir nichts Böses. Ganz im Gegenteil. Und auch wenn du jetzt irgendwie das albern findest, wie der sich aufführt, und verlogen findest, wie die sich aufführt, und kannst die nicht leiden, aber sie wollen dir nichts Böses. Und du könntest dir ein ganz prima Leben dort machen. Und das fängt ja auch damit an, dass sie kommt in diese Familie da rein, also lügt und betrügt sich ja auf diesem Posten. Überhaupt, das ist ja also für eine Frau, die nicht lesen und schreiben kann, wie weit sie dann kommt und welche Strategien sie da entwickelt hat. Das ist ja auch belegt, dass Menschen, die nicht lesen und schreiben können, dann also sehr schnell Strategien, auch tolle Strategien entwickeln, wie sie dann trotzdem noch gut durchs Leben kommen. Leider aber auch eben, um das zu verstecken. Also nicht nur, um sich zu helfen und um klarzukommen, sondern halt vor allen Dingen, um zu verstecken. Und genau das ist ja dann auch der Punkt dabei. Also sie kommt dann sehr weit. Sie will nicht, dass es irgendjemand mitbekommt. Sie ignoriert dann immer die Zettel, die irgendwo liegen. Und ich glaube, so ein rumliegender Zettel wird ihr dann noch später zum Verhängnis, weshalb man sie dann auch als Täterin ausmachen kann. Aber das sind einfach so Figuren, ich folge denen und möchte die ganze Zeit eingreifen und sagen, bitte komm, lass uns da doch mal in Ruhe zusammen hinsetzen und drüber reden, es könnte doch so schön sein. Sie hat ja dann irgendwie das Zimmer, wie sie sich das dann so einrichtet und dass sie so alles eigentlich hat, also eigentlich ist alles prima. Stört halt nur, dass da andere Leute noch sind. Ihr Leben könnte so schön sein, wenn da nicht diese Leute wären, für die sie arbeiten muss. Und die schreiben ihr dann auch noch leider immer diese Zettel. Wahnsinn.
Ja, und das ist so bemerkenswert. Das, was ihr Leben halt so schön macht bei den Coverdales, ist ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Also weil sie sich dann ja abends immer davor setzt, ihre Pralinen-Schachtel aufmacht und Fernsehen guckt. Und aber auch die Coverdales, das ist zwar eine wohlhabende englische Familie, aber die sind nicht böse. Im Grunde meinen die es gut. Sie haben recht feste Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben aussieht, wie man sich verhalten soll, aber die meinen es nicht böse. Und auch als dann die Erste, das ist die Tochter der Familie, entdeckt, dass sie nicht lesen kann, reagiert sie eigentlich sehr nett und sagt, ja, aber das ist ja nicht schlimm, komm, ich kann dir helfen. Aber was Ruth Randall da macht, ist eben auch so diese Bedrohung und diese Scham in Worte zu fassen, die Eunice da empfindet, weil sie schämt sich dafür, aber sie empfindet ja auch Bücher und jedes geschriebene Wort als Bedrohung. Und da entsteht so eine doch klaustrophobische Atmosphäre.
Es ist eine persönliche Beleidigung für sie, dass es das alles da gibt, ne?
Ja.
Und das ist dann, es ist eben auch eine Gesellschaftsschicht, für die sie da arbeitet, für die Lesen und Schreiben nicht nur einfach etwas ist, das man halt so kann, sondern es ist elementar wichtig.
Ja.
Es gehört zum Bildungskanon natürlich dazu, ganz viele Bücher dann auch gelesen zu haben. Und also Fernsehen ist eigentlich eher eine verpönte, es ist ja keine Kulturtechnik, sich irgendwo hinzusetzen und zuzuschauen. Ne? Und deshalb ist das für die dann wiederum gar nicht nachvollziehbar, dass jemand das dann in dem Alter dann einfach doch nicht mehr lernen will. Und sie hat sich da so in diese Verteidigungshaltung gebracht, dass das kann nicht gut gehen. Aber das ist ja auch, wie dann so das Leben auf dem Land da beschrieben wird, wie sie dann immer losläuft erstmal, ne? weil sie was einkaufen will oder weil sie sich in der Gegend umgucken will. Und es ist halt nichts in direkter Nachbarschaft. Und dann wird da dieses winzige Dörfchen beschrieben, wo sie dann noch gleich diese ganz seltsame Frau findet und mit der sie sich dann anfreundet. Und diese Charaktere, die da noch so dazukommen und dem Ganzen dann noch so eine Atmosphäre geben, die, also man sieht die Bedrohung so heraufziehen wie so ein Gewitter. Und man weiß, man kann nichts dagegen tun. Und es wird unweigerlich dann auch zum Blitzeinschlag dann auch kommen. Also das sind so Sachen. Es gibt ja auch in anderen Büchern von ihr immer wieder Figuren, die einfach nicht gebildet sind, die trotzdem irgendwie versuchen, sich so ihre Lebensphilosophie aufzubauen, die dann auch durchzuhalten, die dann ganz grobe Fehler machen, wo man mit ein bisschen mehr Bildung genau weiß, oh, das kann nicht gut gehen. Aber aus deren Perspektive ist das streng logisch, dass sie das jetzt genau so machen. Das erklärt sich für sie aus der eigenen Erfahrung heraus. Und das ist natürlich auch alles immer ein Kommentar in Richtung Bildungssystem und in Richtung britisches oder englisches, muss man ja sagen, Klassensystem, ne, was ja sehr lange noch sehr undurchlässig war. Dass es da einfach keinen wirklichen Aufstieg gab, dass es da immer Snobismus dann auch gab, sicherlich immer noch gibt, dass solche Leute mit dieser mangelnden Bildung einfach, die hatten keine Chance, die versuchen ihren Weg zu gehen und gehen also wirklich auf den Abgrund zu. Und diese Figuren zu beschreiben, das fand ich schon immer sehr toll. Das fand ich toll bei ihr, weil das muss man auch erstmal können.
Und die Erzählerin, das ist eine unbekannte Erzählinstanz und sind aber immer wieder so diese Fragen, was wäre denn passiert, wenn? Also was wäre denn, wenn die Tochter abgereist wäre, wenn sich die Familie anders entschieden hätte, wenn sich Eunice Parchman anders entschieden hätte? Und dieses was wäre, wenn, ist ja auch genau die Frage, die bei dem letzten Titel, über den wir noch reden wollten, auch immer wieder eine Rolle spielt.
Oh, die wird da auch sehr oft gestellt, ne?
Ja, genau. Das ist das Buch heißt Die im Dunkeln sieht man doch, auf Englisch A Dark Adapted Eye, und das hat Ruth Randall als Barbara Wine geschrieben, 1987, Und das ist dann 1989 in der Übersetzung von Renate Ort-Gutmann bei Diogenes erschienen. Ist auch schon irgendwie so eine ganz klare Trennung, weil alles, was sie vorher geschrieben hat, war entweder Ullstein, Rowohlt, Blanc-Valais, aber nein, Barbara Wein bei Diogenes. Da passt sie ja auch ganz gut rein zu, so auf einen ersten Blick, finde ich, mit Margaret Miller, Patricia Highsmith, und war ja dann auch gerne so psychologische Spannungsliteratur von Frauen, so alles so in einen Topf geworfen wird. Und auch in dem Buch geht es gleich wieder richtig los, denn am Anfang wird das Todesurteil gegen Vera Hilliard vollstreckt und wir erfahren das von der Ich-Erzählerin, das ist ihre Nichte Faith. Und im Folgenden versucht sie sich daran zu erinnern, wie es dazu kommen konnte, dass ihre Tante Vera, ihre Tante Eden, das ist Veras jüngere Schwester, ermordet hat, und erzählt so ein bisschen davon, wie es ist, eine Mörderin in der Familie zu haben.
Ja, nicht nur eine Mörderin, sondern auch eine der letzten Frauen, die noch gehängt wurden, also gegen die noch das ein Todesurteil tatsächlich dann, also bei denen das Todesurteil noch vollstreckt wurde. Und dann habe ich natürlich auch mal nachgeguckt und gesehen, so, ja, das war wirklich so die Zeit, in der noch so die letzten Frauen erhängt wurden. Und ich glaube, die werden am Anfang auch erwähnt. Also einige Fälle sind ausgedacht, die immer mal wieder vorkommen, aber manche Namen sind auch echt. Und natürlich ist immer eine ganz andere Aufmerksamkeit da, wenn es sich um Täterinnen handelt. Also mediale Aufmerksamkeit, auch so, was, eine Frau? So, da sind wir wieder bei dem Frauenbild, dass Frauen doch Leben schenken und nicht Leben nehmen. Und es wird auch ein bisschen falsche Fährte gelegt, weil so eine Atmosphäre auch entsteht im Sinne von, ja, die Frauen, die dann gemordet haben, das waren, da hatten immer irgendwelche Liebschaften dann auch mit zu tun, das waren Frauen, die haben halt nicht ins Gesellschaftsbild gepasst und so ein bisschen, ja, vielleicht waren es auch Prostituierte oder so, irgendwo die damals haben, glaube ich, dann auch sicherlich viele Leute gesagt, nein, die wird es nicht anders verdient haben. Das war ja klar. Also das war ja keine anständige Frau, dass die irgendwann mal hängt, ist ja klar. Und dann liest man dieses Buch und hat eine zukünftige Mörderin, die so gar nicht in dieses Bild reinpassen will. Das ist keine liebe Dame, keine, die irgendwie viele Affären hat oder die besonders glamourös ist oder die so ein, ja, die so ein Leben führt, zu dem es passen würde, dass dann doch irgendwie vielleicht sie bedroht wird und sie sich wehren muss oder dass sie dann vielleicht im Rausch, vielleicht sogar im Drogenrausch jemanden tötet. Ganz im Gegenteil. Es ist eine so, ja, sie ist ja noch nicht mal normal, sie ist ja noch, sie toppt ja alles an Spießertum, an so und so hat's zu sein und um 5 Uhr wird gegessen und um 8 Uhr liegen die Kinder im Bett und was sollen denn die Nachbarn sagen, und das haben wir aber jetzt schon 100 Jahre in unserer Familie so gemacht. Also es ist so eine spaßbefreite Frau, die so an ihren Regeln und an ihren Vorstellungen hängt und dann auch noch glaubt, sie hätte da irgendwas besonders Weltläufiges in dieser Art zu denken. Und in Wirklichkeit ist es aber das Kleingeistigste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Noch vom Bildungsniveau her nicht besonders hoch und trotzdem glaubt sie, wer weiß was von sich selbst und wie toll sie ist und wie bewandert sie ist. Und natürlich auch immer so dieser Blick nach oben, also welche Familie ist was Besseres, und es ist eine wirklich, ich versuche es mal so auszudrücken, eine sehr seltsame Frau und keine Frau, der man zutrauen würde, dass sie auch nur zu so einer überschäumenden Gefühlsregung überhaupt fähig wäre, auch nur dran zu denken, jemanden zu töten. Und das finde ich so toll, dass die dann, wo ich mich hunderte Seiten lang wundere, die soll jemanden ermordet haben?
Und nicht irgendjemanden, sondern ihre eigene,
ihre Schwester dann auch noch, das gehört sich ja gar nicht. Wie kann es sein, dass diese Frau etwas tut, was sich so gar nicht gehört? Also es passt ja überhaupt nicht in ihr Weltbild. Das passt ja auch gar nicht zu ihr. Das kann doch nicht sein. Und dann passieren diese ganzen Sachen und es ist so unglaublich. Und dann denkt man alle paar Dutzend Seiten, ach so, ja, jetzt. Und dann wieder einige Seiten später, ah nee, doch nicht. Huch, ich habe doch gerade gedacht, jetzt habe ich es und ich bin der ganzen Sache ein bisschen. Und dann kriegt man wieder den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist, ja, was ist da dran eigentlich ein Krimi? Ich weiß es nicht, was da dran ein Krimi ist. Einfach, also jemand ermordet jemand anderen und wird dafür bestraft. Aber da, auch das wieder, das wissen wir ja von Anfang an. Aber es ist eigentlich eine sehr verzwickte Familiengeschichte.
Das fand ich auch mit am interessantesten, weil wir haben eine ganz interessante Erzählerin. Sie ist die Nichte, aber sie ist wesentlich jünger. Sie hat vieles als Teenagerin oder noch als Kind kennengelernt. Mhm. Denn das Buch setzt ein, so kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Ja. Und der Mord muss dann so Ende der 40er Jahre passieren, denn 1950 wird sie hingerichtet. Aber unsere Erzählerin erinnert sich an diese Ereignisse 30 Jahre später, weil sie kontaktiert wurde von einem Autor, der ein Buch über sie schreiben will. Und sie versucht das so ein bisschen zu rekonstruieren mit eigenen Erinnerungen, mit Familiendokumenten, mit Gesprächen von anderen Familienmitgliedern. Und auf den ersten 50 Seiten erwähnt sie immer wieder irgendwelche Namen, die man noch überhaupt gar nicht kennt. Und man denkt sich, im Moment, habe ich was verpasst? Habe ich was überlesen? Aber irgendwann beginnt man, die einzelnen Verwandtschaftsbeziehungen zu durchschauen. Und ich finde, das macht sie als Erzählerin unglaublich glaubhaft. Ja. Weil wenn ich dir jetzt was erzähle, was mich emotional sehr mitnimmt, dann erkläre ich dir ja auch nicht. Und das war der Sohn meiner Tante und der ist da und da geboren.
Erstmal dann so die Tafel aufzeichnen, wer ist mit wem verwandt. Nein, zum Beispiel als der Name Helen zum ersten Mal fiel. Helen, wer ist denn jetzt Helen? Und also ziemlich weit vorne. Und ich habe geblättert und gesucht und gemeint, keine Ahnung, wer ist Helen? Und dann hat man irgendwann rausgekriegt, das ist ihre Tante. Aber nicht richtig Tante, sondern, und das wird dann später immer wieder betont, na, das ist ja auch nur deine halbe Tante. Beziehungsweise, dass das dann von der gesprochen wird, wir sind ja nur Halbgeschwister mit ihr. Ne? Aber gleichzeitig ist das ja die ganz tolle Tante, weil die ja dann jemand etwas Höherrangigen geheiratet hat und da ist dann auch mehr Geld und so weiter. Aber das ist schon interessant, wie sie dann so nebenher dann so die Namen einführt und man hat die Namen schon ein paar Mal gelesen und sie schwirren da irgendwo rum und man kann doch gar nicht so richtig sagen, so, aha, ist wichtig, kommt sicherlich später nochmal und dann erst kommt so langsam die Funktion von den Leuten dann auch rein und die Bedeutsamkeit von den Leuten und man möchte natürlich wieder sofort vorne anfangen, um den Anfang zu verstehen. So, da muss ich doch was verpasst haben. Nein, was ja auch da ganz toll ist, ist das Leben während des Kriegs.
Ja.
Aus der englischen Perspektive, also wie die Erzählerin, wie Faith von ihren Eltern aus London weggeschickt wird. Das ist dann heißt so, mein Gott, wozu haben wir denn Verwandte auf dem Land? Da bist du dann wenigstens sicher und da musst du dann nicht die ganze Zeit hier unten im Schutzkeller sitzen. Und das alles nur so nebenbei. Ne? Das Wichtige ist, ich besuche meine Tante und deshalb lerne ich die so und so kennen und dann gibt es dann noch die kleine Schwester von der Tante, also meine andere Tante und die ist so und so und dann gibt es noch den und die und was ich da so mache. Aber nebenher dann immer dieses Erzählen, also was ist wo gerade knapp, wie ist das in London, dass sie dann immer in den Schutzkeller gehen muss, dass sie eigentlich im Schutzkeller alles schon eingerichtet hat, wie ist das, wenn sie auf dem Land lebt, mit wem teilt sie sich da so ein Zimmer? Das kommt so nebenher dann immer mit rein. Manchmal auch mit dem Kommentar aus der späteren Sicht, aus der 30 Jahre späteren Sicht, das ist 30 Jahre oder 40 Jahre später, dass sie dann immer mal wieder sagt, ja, heute würde man das ja anders machen oder heute weiß man es ja besser. Heute gibt es den und den Begriff für ein bestimmtes Verhalten von jemandem, aber damals ist man noch anders mit umgegangen. Das ist ganz interessant, wie viel sich dann da über diese Erzählstimme dann auch noch nebenher vermittelt. Also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen komisch geguckt, als ich so mitgekriegt habe nach dem Krieg, dass dann doch viele Dinge noch Jahre später in England dann rationiert waren, wie die Leute damit umgegangen sind, dass sie keine neue Kleidung zum Beispiel kaufen konnten. Und dann ist immer diese andere Figur, die Eden, die ja dann auch sterben wird, die sich alles leisten kann, weil sie halt zufällig, oder nein, nicht zufällig, aber weil sie halt
mit voller Absicht reich.
mit sehr viel, also sich sehr daran hingearbeitet hat, reich zu heiraten. Und dann fährt sie in die Schweiz und kann da was ganz Tolles mitbringen. Sie ist immer toll gekleidet und da gibt es also keine Verknappung. Da ist immer warm oder es wird so erwartet, dass während es überall ist, es ist kalt und das ist knapp und da gibt es nichts Richtiges zu essen. Bei ihr gibt es immer alles. So ist dann so die Vorstellung davon, ne? Ist natürlich auch eine ganz unangenehme Person, diese Eden, die dann stirbt. Aber nein, also über diese einzelnen Figuren dann auch wieder wahnsinnig viel Zeitkolorit dann auch erzählt, wahnsinnig viel Zeitkommentar. Auch da wieder überall die Rolle der Frau, wie wurde das so gesehen. In so einem Nebensatz steht dann zum Beispiel, dass auch jetzt gar nicht mal so wichtige Figuren, die dann zusammen, also da hat dann die eine junge Frau mit ihrem Freund schon zusammengelebt und so in London in den 40er Jahren, aber das konnte sie ja ihrer Mutter dann nicht sagen und deshalb hat man dann immer so getan, als wäre das alles noch, es würde das vor der Heirat noch alles ganz ordentlich ablaufen und wenn man dann die Eltern auf dem Land besucht hat, wurde man immer in unterschiedliche Zimmer gesteckt und dann gab es dann nachts immer ein Hin- und Hergetrabbel. Und das wird so über Figuren erzählt, die eigentlich für die Handlung dann in dem Fall noch nicht mal so besonders wichtig sind. Und so kommt dann so ganz viel zusammen, so eine Vielschichtigkeit, die ich auch wirklich aufrichtig bewundere und wirklich ganz, ganz toll finde. Und dadurch erhält so ein Roman dann auch nochmal eine andere Modernität. Also da erzählen sich dann diese 40er Jahre auch gar nicht, die sind nicht staubig, die sind nicht altmodisch, was nicht nur an dem Kommentar von Faith 30, 40 Jahre später liegt, sondern einfach auch diese Vielschichtigkeit, mit der das alles beschrieben ist. Und das war schon sehr toll. Ja, also unglaublich beeindruckendes Buch. Wie kann man das denn so zusammenfassen? Das also so zeigt, wie eine, ja, ist es die Suche einer Figur nach Anerkennung, nach Halt im Leben? Und der wird ihr dann komplett genommen? Wie würdest du das sagen? Warum wird sie zur Mörderin? Warum wird diese seltsame, spröde Frau zur Mörderin?
Ich finde das tatsächlich auch eine sehr interessante Frage, weil ich sie nicht beantworten kann. Also ich könnte jetzt, ich fürchte, ich neige da ein bisschen zur Überinterpretation, weil ich mir dann auch tatsächlich Gedanken gemacht habe. Also es gibt einfach so auch Widersprüche in der Figur, denn sie wird dann ja auch als jemand dargestellt, der auch für die Erzählerin überraschend Kinder sehr gerne mag. Mhm. Und das passt aber nicht so ganz, weil sie hat selber einen Sohn und den hat sie dann aber weggegeben, als sie angefangen hat, sich um ihre Schwester zu kümmern. Eden ist wesentlich jünger, die Eltern sind gestorben, als Eden 13 oder 14 Jahre alt war und ihre Schwester hat sich dann um sie gekümmert. Für den Sohn war offenbar kein Platz und der wurde weggeschickt. Und wir wissen aber nicht warum, weil Faith das auch nicht weiß, warum der Sohn nun ausgerechnet auf ein Internat geschickt wurde. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, weil Eden ja auch jemand ist, der sehr viel Bewunderung braucht. Also war sie schon die kleine 14-jährige Supermanipulatorin, die das geschafft hat? Mhm. Konnte sie keine anderen kleinen Kindergötter neben ihr haben? Oder ist es tatsächlich so, dass Vera aus welchem Grund auch immer Eden total verfallen ist? Weil das passiert ja offensichtlich. Eden ist sehr hübsch offenbar. Auch Faith ist sehr lange von ihr sehr fasziniert, bis sie aber älter wird und auch also durchschaut, was Eden da eigentlich macht. Und das war dann so die eine Frage. Ich habe mich zwischenzeitlich auch gefragt, ob es tatsächlich Schwestern sind oder ob es nicht Mutter und Tochter sind, weil ja Vera auch kurz nachdem Eden auf der Welt ist, sehr krank wird. Das würde für mich noch mit am meisten Sinn machen. Ich fürchte aber nur, ich kann es nicht eindeutig am Text belegen, sondern das ist jetzt mehr so Küchenpsychologie.
Nein, aber das kommt ja eigentlich bei dem Buch die ganze Zeit vor, dass man jetzt so denkt, so vielleicht ist es doch ganz anders. Und das meine ich ja. Das ist ja immer, wenn man denkt, jetzt hat man so einen Zipfel gegriffen und hat so, ja, jetzt weiß ich, wie es läuft. Jetzt habe ich so einen Ansatzpunkt. Und dann macht sie das ja wieder komplett zunichte. Und das Ende, so viel darf man sagen, so viel muss man sagen über das Buch. Das Ende ist eins, was sehr viele Fragen offen lässt. Oder nochmal mehr Fragen stellt. Genau. Man sitzt da wirklich und denkt so, ja, aber, ach nee, doch nicht. Ja gut, das könnte auch, na, vielleicht ist das. Und deshalb finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn du dann sagst so, ist Eden vielleicht die Tochter und nicht die Schwester? Andererseits gibt es ja einen ziemlich ausführlichen Bericht darüber, dass die eigentliche Mutter von Eden dann so spät nochmal schwanger geworden ist und dann die Schwangerschaft auch nicht so gut vertragen hat und sowas. Aber ja, also wer da jetzt wessen Mutter ist, das bleibt dann doch interessant. Ich glaube, bei dem älteren Sohn, der ist aufs Internat geschickt worden, das war gar nicht so unüblich, auch wenn man so denkt, was der, also dass die Eltern ja dann auch eine Weile in Indien waren. Für die Zeit auch nicht gerade unüblich in diesen Kreisen, dass man halt mal ein paar Jahre in Indien gelebt hat. Das heißt, dann waren so Eltern natürlich auch überhaupt nicht erreichbar an Wochenenden oder in Ferien oder so, sondern die waren halt wirklich einfach woanders. Und die Kinder wurden dann abgestellt. Und man weiß ja auch, dass es in gewissen Institutionen, also gerade so reine Jungsinternate in Großbritannien, dass es da doch sehr unangenehm für einige zuging. Und auch wenn sie das unausgesprochen lässt, aber die Neigung des älteren Sohnes, sich für sexuelle Dienstleistungen dann doch anzubieten und das einfach so ziemlich kalt dann auch durchzuziehen. Also da denkt man sich ja auch so, wo kommt das denn her? Ob es da nicht irgendwie vielleicht schon zu Schulzeiten zu massiven sexuellen Übergriffen dann auch gekommen ist, was ihn dann eben dazu bringt, dann zu sagen so, okay, dann jetzt weiß ich, wie es geht, dann nehme ich halt eben Geld dafür. Also wenn ihr das unbedingt so wollt, ihr älteren Männer, dann macht's halt, aber dann gebt mir auch was dafür. Und das ist natürlich, wenn ein Junge dann so aufwächst, ohne die Eltern und damit selber klarkommt, dass der dann einen Hass auf seine Mutter hat oder überhaupt auf seine Eltern hat. Aber weißt du, diese Sachen stehen alle nicht im Buch. Das habe ich mir jetzt irgendwie so zusammengereimt, weil wenn ich dann so denke, englisches Internat, reines Jungeninternat, welche Geschichten kennt man so darüber, also was ja auch alles belegt ist. Ja, das wären dann so Interpretationen, die über den Text hinausgehen. Und ja, es geht ja viel um das Ausleben von Sexualität. Und was ich überhaupt nicht erwartet habe, war diese eine Szene, die eine Szene mit der Fehlgeburt, mit der Miscarriage. Wir sagen jetzt mal nicht wer, wo eine Frau da steht und es wird wirklich beschrieben, wie ihr das Blut an den Beinen herunterläuft. Und dann dachte ich so, wow, also das ist echt modern und es ist einfach sehr bemerkenswert, diese Sachen dann eben nicht so verklausuliert und hintenrum, sondern einfach so zu beschreiben. Und da, finde ich, kommt dann wieder die Frauenrechtlerin oder Feministin Ruth Rendell dann auch raus. Also sie ist ja nur wirklich keine Konservative. Dass sie jetzt hier mit der Grausamkeit der Raben vielleicht doch einige Fehlgriffe hatte, auch in Formulierungen. Ja, aber trotzdem hat sie doch immer ein sehr, sehr, sehr feines Gespür dafür, also wie sie Frauen porträtiert und wie sie dann auch die Schwierigkeiten im Leben der Frauen dann doch auch rüberbringt. Ne? Also, dass sie sich einerseits so geben müssen, dass sie andererseits dann aber dann auch diese Bedürfnisse haben oder im Leben irgendwie weiterkommen wollen. Auch wunderbar, wie die Mutter von der Erzählerin beschrieben wird, die zu allem sofort gleich den fast richtigen Kommentar hat. Also der Vater von Faith ist ja der Bruder der Mörderin und der Bruder, sogar der Zwillingsbruder der Mörderin. und der Bruder der Ermordeten. Und er hat seine Schwestern immer total idealisiert. Und ist aber dann mit einer Frau verheiratet, die sich den ganzen Quatsch dann immer so anhört und dann so einen ganz trockenen Kommentar liefert. Und er flippt dann jedes Mal aus. Und natürlich hat die Mutter von Faith einen sehr klaren Blick darauf, was, also sie liest die ganzen Codes eigentlich, die ganzen gesellschaftlichen Codes auch richtig. Und der Vater ist komplett verblendet in seiner Idealisierung seiner beiden Schwestern da. Das finde ich zum Beispiel wahnsinnig lustig. Und also eine wirklich großartige Nebenfigur, von der wir eigentlich fast nichts mitkriegen.
Nee, und eigentlich auch nur wissen, dass sie aus der Schweiz kommt und deswegen von seinen Schwestern abgelehnt wird. Weil das ist ja auch typisch für die englische Gesellschaft, worüber auch wenig geredet wird. Also das ist halt, sie ist eine Ausländerin. Und deswegen hat der Vater sozusagen unter seinem Niveau geheiratet.
Ja, und ob das dann nicht auch mit der Familiengeschichte, das sind wir jetzt wieder am Überinterpretieren vielleicht, aber von Ruth Randall selbst zu tun hat, deren Mutter ja, glaube ich, hat hier nicht irgendwie eine dänische Mutter oder so. Also gehört auch eigentlich nicht da ins, kommt von irgendwo komisch her. Und dann gibt es ja noch diese wunderbare Szene, wo Eden dann in London ist und ihren Bruder besucht und da dann auch übernachtet. Und während sie da übernachtet, stillschweigend das Gästezimmer, in dem sie ist, sauber macht. Und also von der die Mutter der Erzählerin, die ist halt eine pragmatische Frau. Die sagt so, jetzt kommt hier jemand, ein sauberes Bett, alles in Ordnung, fertig. Und dann der Eden kriegt dann ihren Putzfimmel und macht alles. Ja. Also einfach, also sagt kein Wort, sondern nur am nächsten Tag ist es plötzlich blitzblank sauber und das ist natürlich dann so ein ohne irgendwas gesagt zu haben, dieser Mutter der Erzählerin so wirklich reinzuwürgen, mein Gott, was bist du denn hier für ein eigentlich bist du eine Schlampe, das ist ja hier alles ganz dreckig, das ist ja fürchterlich. Und das fand ich so großartig, weil das dann ja auch wieder zurückgeht auf diesen ganzen Haushalt, wo Eden und Vera und ab und zu der Junge und eben, wenn sie zu Besuch ist, dann auch die Ich-Erzählerin, wo die dann da auf dem Land sind und Vera eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als, also um die Zeit wird dann da sauber gemacht, dann wird da gekocht, dann wird sich hingesetzt zum Kreuzworträtsel, dann wird wieder das gemacht und dann wird dann noch gestickt und dann ist jetzt hier Uhrzeit, Kinder ins Bett, fertig. Also dieser Tagesablauf, mit dem wiederum die Mutter der Ich-Erzählerin ja überhaupt nichts anfangen kann, die ja dann doch irgendwie auch wieder was Moderneres hat.
Sie wird ja auch, also als die beiden sich kennenlernen, der Vater und Mutter, arbeitet die Mutter ja zum Beispiel auch. Und das spielt dann auch immer wieder eine Rolle, dieses zum einen, wie Frauen darüber definiert werden, wie sauber ihr Haushalt ist.
Oh Gott.
Und dann natürlich auch, wie tugendhaft sie sind. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Aber auch immer mit so einem Klassengedanken dabei. Mhm. Denn Eden heiratet ja über ihrer Klasse, die heiratet sich ja hoch sozusagen und macht sich dann ein bisschen Sorge, ob ihr Zukünftiger dann vielleicht merkt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, weil das auch zu der Zeit, wie das dann Faith so schön kommentiert, Männer dieser Gesellschaftsschicht schon noch eher erwarten. Mhm. Woraufhin sie dann aber erwidert, sie wird nämlich von ihnen ins Vertrauen gezogen. Naja, kommt drauf an, wie viel Erfahrung er selbst hat. Was ich auch ehrlich gesagt sehr lustig fand.
Total, total. Also das sind so viele wunderbare, ganz kleine Szenen und Dialoge drin, die wirklich toll sind, ja. Und natürlich ist es auch so die Frauen sollen jungfräulich in die Ehe gehen und die Herren, die sollen sich aber schon die Hörner abgestoßen haben. Ne, wie absurd ist das eigentlich? Aber Standard, eigentlich Standard. Ne? Und bis heute ja auch gar nicht so weit von der Hand zu weisen. Nach wie vor eine Frau, die ein aktives Sexleben hat, wird natürlich ganz anders betrachtet als ein Mann, der ein aktives Sexleben hat. Das wird dann gar nicht weiter kommentiert. Ja, der tobt sich halt aus. Ja. Und die Frau ist nach wie vor die Schlampe. Also da hat sich noch nicht so sehr viel dann doch tatsächlich geändert. Und dann kommen ja immer wieder noch diese Anspielungen, weil dann ist hier mal ein Kind verschwunden da im Dorf oder da mal die eine ältere Dame gestorben Und ist da nicht vielleicht auch schon, waren das schon so Vorboten zu dem, was später passiert? Hat vielleicht unsere Mörderin dann auch was damit zu? Und es wird nie aufgeklärt, natürlich nicht. Es bleibt alles im Wagen und das muss man aushalten. Ich finde das gut. Also ja, das finde ich, das finde ich halt gerade gut. Und das sind ja dann noch die Sachen, die Barbara Wein Erzählungen so anders macht als jetzt die Wexford-Reihe, wo natürlich schon das meiste aufgeklärt werden muss. Da gibt es dann vielleicht auch am Ende mal Fragezeichen. Aber bei Wexford geht es natürlich darum, dass aufgeklärt wird, weil es ist ein Police Procedural, es ist ein Ermittlerkrimi, es wird der Detective hingeschickt und soll da was lösen. Und bei den Wein-Geschichten bleibt halt dann doch sehr viel dann im Mysteriösen und sehr viel so im psychologischen Bereich und vieles. Man weiß es nicht genau, man ahnt es nur und hier gibt es einen Brief und oh, und das Thema Erinnerung.
Mhm, genau.
Was dann am Ende auch nochmal so, der eine glaubt, sich ganz genau erinnern zu können und dann hat man aber Fotos oder andere Berichte aus den Protokolle aus der Zeit und es kann gar nicht sein. Mhm. Aber der erinnert sich ganz genau. Und dass sie dann eben auch sagt, ja, unser Gedächtnis ist eh so unzuverlässig. Wie sollen wir das jetzt alles wissen? Also hier, ich lese jetzt die Gerichtsprotokolle nochmal mit. Ich lese nochmal hier irgendwelche Briefe, aber dann habe ich noch meine eigene Erinnerung. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Hier fehlt ein Brief, ich weiß es nicht. Und damit muss man halt einfach dann auch leben. Auch als Leserin. Großartig. Es gibt ja bei dem Buch, das fand ich sehr herzerwärmend, gibt eine Stelle mit einer Figur, wo sich die Autorin Barbara Wein definitiv selbst so ein bisschen reingeschrieben hat. Also es wird ja, sie hat ja wohl irgendwann mal gesagt, Wexford sei sehr nah an ihr, was so bestimmte Denkweisen, Verhaltensweisen dann vielleicht auch angeht. Und genau, das hatten wir eben noch gar nicht gesagt, sodass das der Wexford bei diesem Grausamkeit der Raben, dass er da am Anfang dann ja auch so, ach, was interessiert mich das alles? Ne? Also es fängt so ganz klein, ganz unbedeutend an und dann wird es halt eine große Mordermittlung dann auch. Aber dann halt da beim Lesen, wenn ich dann dran denke, Ruth Rendell hat Wexford sehr nah an sich vielleicht kreiert. Sind das dann vielleicht wirklich alles ihre Ansichten, wie er da so steht? Und dann kann ich dann natürlich sehr gut nachvollziehen, wie dann Feministinnen aus der Zeit dann sagen, also liebe Frau Rendell, jetzt ist aber auch mal gut. Und jetzt hier bei dem Buch hat sie sich, bei A Dark Adapted Eye, hat sie sich ja insofern reingeschrieben, als dass sie einem, der als Journalist arbeitet, und zwar für so ein Lokalblatt, also nichts Großes, dass der nämlich etwas tut, was sie selbst auch getan hat damals, als sie noch ebenfalls für ein Lokalblatt geschrieben hat. Nämlich, der wird irgendwo hingeschickt, zu so einem langweiligen Vereinsmeeting oder so. Hasenzüchterverein, keine Ahnung, weiß es nicht mehr.
Ein Sportverein.
Sportverein in dem Fall, dankeschön. Und natürlich hat er keine Lust, dahin zu gehen und beschreibt es dann auch so, ja, normalerweise kriegt man dann vorab den Ablauf, wie es dann, wie der Abend so zu verlaufen hat und hinterher telefoniert man nochmal und sagt, ja, gab es noch irgendwas, was ich wissen sollte? Okay, dann schreibe ich hier mal meinen kurzen Bericht und dann seid ihr alle in der Zeitung. Und der vergisst, sich abzusichern, was sonst wahrscheinlich überhaupt kein Problem ist. Der wird wahrscheinlich schon bei 20 solchen Vereins- und Club-Meetings angerufen haben und dann hat ihm die Vereinssekretärin gesagt, nee, war nix, kannst du schreiben, alles gut. Und leider ist an dem Abend aber jemand gestorben, ja. Hat eine Rede gehalten und ist tot zusammengebrochen. Und genau das ist nämlich Ruth Rendell dann auch passiert. Also das war dann ihr das Ende ihrer Lokaljournalistinnenkarriere. Da hat, glaube ich, da ist, glaube ich, irgendwie jemand mit Herzinfarkt in den Suppenteller gefallen. Und danach durfte sie dann auch nicht mehr dort schreiben. Da hat sie gesagt, schreibe ich halt was anderes? Schreibe ich halt das, was mir sowieso mehr Spaß macht? Schreibe ich halt Bücher? Und das finde ich doch eine bemerkenswerte kleine Nebengeschichte. Die hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. So, Ja, wie sind Sie denn zum Schreiben gekommen? Naja, da hatte jemand einen Herzinfarkt.
Tja, ich habe ein bisschen geschwindelt.
Ja, und dann 50 Bücher lang sich nur Sachen ausdenken. Wunderbar.
Das ist auch ein sehr schöner Abschluss für unser Gespräch, Zoe. Ich bedanke mich sehr. Das hat Spaß gemacht.
Ah, danke, dass ich über diese wunderbaren Bücher reden konnte und sie nochmal lesen durfte.
Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt doch diesen Podcast weiter. Und wir hören uns dann das nächste Mal bei der nächsten Folge.
Viel Spaß beim Lesen dieser drei Bücher. Es lohnt sich.
Genau.
Danke, liebe Sonja.
Gerne. Bis dann. Tschüss.